Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und der eine Host dieses Podcasts und mit mir ist wie immer hier mein Co-Host Tobias Siebel, der Gründer der Tala und Tala Konferenz. Moin Tobias.
Moin Tobias. Wir sind nicht alleine da, da komme ich gleich noch zu, aber ich begrüße erstmal unsere neuen Gäste. Wir hatten, dachte ich erst, eine statistische Anomalie. Es gab auf einmal Ausschläge weit nach oben und ich hatte mich gewundert, spinnt das Tracking? Das kennt man ja als Marketingmensch, dass das mal vorkommt. Aber nein, tatsächlich hat uns das Manager-Magazin erwähnt, dafür sind wir sehr dankbar. Und dann wollen wir alle Hörende, die von da kommen, einmal begrüßen und wir haben auch einen Gast ausgewählt, der das Manager-Magazin quasi mitnehmen kann, denn das zitiert da ein bekanntes Gleichnis, das Nadelöhr und das Kamel, da werden wir gleich noch zu sprechen. Aber
genau,
bei uns
in diesem
ist heute,
Kontext. Ja. Vielleicht musst du das einmal kurz erklären für alle, die es nicht gelesen haben. Also es wird ja quasi auf den Podcast hingewiesen mit dem berühmten Zitat von dem Kamel, das durch ein Nadelöhr geht, zumindest eher als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Ist das richtig zitiert, Tobias?
Ich würde sagen, ja, weitestgehend.
Schon ein bisschen
steht nicht 1:1 im Urtext, aber ziemlich genau. Aber kommen wir zu dem wichtigeren Punkt. Vom Kamel zu unserem Gast. Die Überleitung hakt deutlich, denn du bist eine Podcast-Koryphäe, kann man sagen, in der theologischen und öffentlichen Theologie, würde ich das schon mal so von außen sagen wollen. Professor Thorsten Dietz heute bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, gerne. Hallo Tobias und hallo Tobias.
Ja, du hast ja mehr Podcasts, zumindest mal viel mehr als ich aufgenommen. Ich meine, der Wortlieferant, mein Kollege Tobias Pusch, der macht das ja beruflich, der kann wahrscheinlich mithalten, aber du hast ganz viele verschiedene Podcast-Formate. Viele kennen dich von Worthaus, so ein Projekt, wo du verschiedene Theologinnen, Theologen und vorstellst, zerlegst, positiv darstellst, whatever, auf jeden Fall sehr gut hörbar. Dann hast du Das Wort und das Fleisch, hat, glaube ich, mehrere Preise gewonnen. Dann hast du jetzt mit unserem Namensvetter Professor Tobias Feix einen Podcast, der, glaube ich, auch für Furore sorgt. Du hast, habe ich heute Morgen noch gehört, auf der Autofahrt. Wie heißt es? Geistreich? Ja, die
Geistzeit.
Geistzeit, ja. Geistreich, Geistzeit, irgendwie so. Auch noch ein Podcast. Also du bist total voll da im Podcast-Game.
Ja, hat sich so ergeben. Ne? Ich war auch mal gemütlich Theologieprofessor und habe Vorlesungen gehalten und so. Da hat er das Gefühl, es macht ja auch echt Spaß. Es könnten ein paar mehr Leute davon mitkriegen und dann war das Medium da und dann hat das irgendwie auch gepasst. Ne?
Ja, und wir haben, glaube ich, also wir beide haben noch eine ähnliche Vergangenheit. Wir sind nahe an Gelsenkirchen biografisch verortet. Und Schalke-Fans, also das ist doch, glaube ich, eine ganz gute
Grundlage. Leidensgemeinschaft.
Ja, Leidens- und Hoffnungsgemeinschaft. Und,
ja, gerade genau. Geht's doch, ne? Blau und Weiß, ein Leben lang, wir nehmen alles mit, ne?
aber Thorsten, kommen wir mal zurück zum Kamel, was da durch das Nadelöhr spazieren soll und was angeblich leichter ist, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Diese Stelle ist ja in allen synoptischen Evangelien vorhanden, also in 3 von 4. Was hat es damit auf sich und warum kommt das Manager-Magazin dazu, wenn Sie über Tala und Tala sprechen, genau diese Stelle zu nehmen? Also ist ein geflügeltes Wort geworden, beziehungsweise sehr bekannt, dieses Gleichnis, weil es ja auch so eine lustige Vorstellung hat. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen?
Ja, zeigt dieser Jesus von Nazareth, der hat es ein bisschen drauf gehabt, Leute auch zu schocken, zu provozieren. Er hat nicht lange Reden sich irgendwie aus den Rippen geleiert. Er hat oft sehr prägnant zugespitzt. Und das ist natürlich ein Ding. Er geht ein Kamel durch Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ist man erstmal geschockt. Ne? Wenn man reich ist, ist man vielleicht sofort eingeschnappt und sagt, Blödmann, Sozialschmarotzer und so. Wenn man arm ist, denkt man, an, haha, Tag der Rache, Vergeltung, lass sie weinen, sie haben es verdient. Aber natürlich muss man ein bisschen nachdenken, warum? Ne? Also das ist doch eine Sache, die Gott entscheidet. Wer ist der Typ? Was hat der da Meinung zu haben? Und so, Reichtum ist doch eine Gabe Gottes. Reichtum ist doch eigentlich, da war jemand fleißig oder hochwohlgeboren oder so. Wie kann Gott denn da so ungerecht ausgrenzend sein?
Ein Pauschalurteil.
Ja. Genau, also theologisch schwach, ne? Zugespitzt, irgendwie linksgrün versifft, Herz Jesus, Sozialismus, ganz, ganz komisch.
So ist er der Jesus, ja.
So ist er der Jesus. Ja, und wenn man jetzt reinschaut, also man sollte bei so Provokationen ja nicht schauen, dass man so schnell wie möglich sie entprovoziert. Das ist eine Provokation, Punkt. Soll auch so sein, soll auch so funktionieren. Und dazu gehört jetzt aber auch der Kontext. Es ist ja nicht die These, alle kommen in den Himmel, restlos alle. Die Bösen, die Guten, die Schwarzen, die Weißen, die Lieben, die Bösen. Nur die Reichen, die hasse ich, die will ich da nicht drin haben. Na, das ist nicht die Logik dabei. So, auch kein König und kein Kaiser kommt einfach so ins Himmelreich hinein. Jesus nennt bestimmte Gruppen immer wieder kritisch, nämlich die, die glauben, dass ihnen die Welt gehört. So, die glauben, ihnen gehört die Welt, ihnen gehört die Macht, ihnen gehört das Geld, ihnen gehört das Land, ihnen gehören die Leute und ihnen gehört natürlich auch das Himmelreich, weil das ihnen so viel gehört, muss ja ein Zeichen dafür sein, dass Gott besonders eng mit ihnen ist. Die sind dicke mit Gott, darum gehört ihnen alles. So, und da setzt Jesus einen Punkt, nicht spezifisch nur gegen Reiche, sondern gegen alle, die Besitz und Wohlergehen und Heil für selbstverständlich nehmen.
Also ein bisschen die Aussage, es gibt keine Selbstläufer hier, nicht?
Ja, genau. Und es ist natürlich schon ein nach oben treten. Nach unten treten ist ja beliebter, war leichter und man wird weniger erwischt. So nach oben ein bisschen mehr Risiko. Aber das hat Jesus sich schon angewöhnt, dass er die Reichen, die Mächtigen, die Allwissenden, die Lauten immer wieder in die Ecke stellt und sagt, nein, so ist es bei Gott nicht. Was bei den Menschen groß ist, das ist klein bei Gott. So, es gibt und was sich selbst klein macht, das ist groß.
Es gibt ja dann, ich glaube, der Text sieht ja noch weiter, dann kommt ja auch dieses berühmte Wort noch, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten. Was ich da auch noch ganz spannend finde, die Jünger selber, also die ja eigentlich größtenteils Fischer waren, die fühlen sich ja auch irgendwie angesprochen, beziehungsweise reagieren sie ja dann darauf auch geschockt, also auf diese Provokation, die du deutlich unterstreichst und sagen, ja, wer soll dann überhaupt in den Himmel kommen? Mhm. Das finde ich irgendwie interessant, weil man ja eigentlich denkt, die haben ja gar nicht so viel, aber trotzdem fühlen sie sich wenn die es nicht schaffen, oder ist das eher so zu sehen? Wenn die Reichen das schon nicht schaffen, wer schafft es denn dann überhaupt?
Genau, und ich glaube tatsächlich, dass das bei Jesus die beabsichtigte Pointe ist. Es gibt in einem ganz anderen Kontext denselben Effekt. Da, wo Jesus über Ehe, Scheidung, Trennung, Wiederheirat redet, und da spitzt er ein bisschen zu, ne? Und dann sagt, Treue ist Treue, Ehe ist für immer. Einmal. So, wo viele auch entsetzt sind und uns sagen, boah, wer kann das schaffen und so geht das überhaupt? So, und da sagt Jesus am Ende auch, bei den Menschen ist's unmöglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und das ist auch sehr genial. Es ist unmöglich bei den Menschen, wenn es als etwas genommen wird vom Menschen her und aus menschlicher Kraft. So, und da ist die Einsicht, oho, aha, also nicht hoch zu Ross, auch nicht hoch zu Kamel, nicht aus eigener Kraft, sondern Himmelreich ist etwas für diejenigen, die wissen, dass sie vom Empfangen leben, aus der Gnade, aus der Barmherzigkeit. Und das ist für alle möglich. Sogar für Reiche, wenn man nicht zu früh die Spannung rausnimmt.
Und da nimm uns doch mal mit rein, wie du Reich Gottes verstehen würdest. Also das ist ja eine ganz große Frage, auch heute politisch tatsächlich aufgeladen. Muss man nicht nur in die USA rüberschauen generell. Was ist das Reich der Himmel, das Reich Gottes?
Ja, Riesenthema. Ne? Es ist zunächst mal die zentrale Botschaft Jesu. Da sind sich alle Evangelien einig. Die fangen am Anfang mit einer Kurzzusammenfassung an und sagen, wer war dieser Jesus? Das ist der Typ, der hier rumgelaufen ist und gesagt hat, das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. So, das ist die Summe von allen. Und diese Summe wird entfaltet in verschiedenen Gleichnissen, wo Jesus beschreibt, was ist diese Königsherrschaft Gottes? Und was heißt es, umkehren. Buße tun ist das alte Wort. Umkehren, sich neu orientieren, sich ganz neu ausrichten und ganz schlicht zu glauben. So, und dann muss man sehen, Königsreich, Herrschaft, das steckt darin. Basilea, es ist immer der König mit drin. Das ist für uns natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben Bundeskanzler, Bundesrat, Bundespräsident, alle so Leute, Minister, kommen so ein bisschen understatementmäßig her. Damals war König, na, der Posten war besetzt. Das war immer schon vergeben in der Antike. Und in der Antike ist auch klar, die, die ganz oben sind, haben dafür immer die Legitimation von noch höher. Da ist keiner einfach so König. Wer König ist, ist es im Auftrag der Götter. Das ist im alten Orient so, das ist in Ägypten so, das ist bei den Römern so. Sie haben von allerhöchster Stelle den Auftrag, der Kaiser in Rom. Ja, Jupiter steht dahinter. So, und dem gegenüberzustellen, das Evangelium ist die Königsherrschaft Gottes kommt, ist ein bisschen dreist, ist ein bisschen auch Zeitkritik, es ist Machtkritik, weil im Grunde die Herrschenden dadurch relativiert werden. Und das ist tatsächlich dieses Prophetische in der Botschaft Jesu. Die Herrschaft Gottes, das ist noch nicht das, was da ist. Es ist nicht realisiert. Es steht aus und es kommt und jetzt geht es los.
Dieses Paradoxon, was du gerade so kurz beschrieben hast, es ist schon angekündigt, es ist schon da und noch nicht. Das ist ja so eine theologische Formel. Ich weiß nicht, wer die erfunden hat, aber so dieses, ne, das Reich Gottes ist schon da, noch nicht. Wie würdest du das jetzt beschreiben, als wir, die ja auch unternehmerisch unterwegs sind oder die versuchen, auch dieses Reich Gottes irgendwie erfahrbar zu machen? Du hast ja gerade dieses Wort gesagt, es ist nicht materialisiert. Und die Jüngerinnen, die dann Jesus gesehen haben bei der Kreuzigung, die waren ja auch sehr enttäuscht, dass er nicht eben als dieser König direkt zurückkam und sie befreit hat von irgendwelchen Herrschaften und Co. Das ist ja, wenn man so will, eigentlich bis heute nicht passiert. Was heißt das, ja? Wird sich dieses Reich Gottes gar nicht materialisieren hier?
Naja, was heißt gar nicht? Also das ist ja das Ding bei Jesus, nicht nur, dass er sagt, eines Tages wird Gottes Herrschaft die ganze Welt erfüllen, da geht keiner zu Predigt, ne? weil da jeder in Israel sagt, wir wissen's. Ne? Ja. Das ist ja klar, dass am Ende Gott, wenn man an Gott glaubt, geht man davon aus, einmal wird Gott in Frieden und Gerechtigkeit die ganze Menschheit, die ganze Welt wirklich in einem Heilzustand bringen, so, das ist immer. Und Jesu Anspruch ging ja weiter, er sagte, das ist bald. Bald wird es vollendet sein. Ja, es fängt jetzt bereits an. So, es gibt mehrere Punkte, wo er das stark macht. Jetzt wird bereits durch den Finger Gottes die Macht böser Mächte gebrochen, durch den Menschensohn in seinem Wirken. Jetzt findet eine Sammlung statt, 12 Jünger für die 12 Stämme Israels. Jetzt findet in der Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen, eine Heilszeit statt. Es ereignet sich vorweg. Es passiert jetzt schon. So, und das ist die Idee, es passiert jetzt schon etwas, das, was kommt, ist in Anfängen da, es ist aber nicht vollendet. Es steht noch aus, es kommt noch die Zeit, es kommt noch ein großes Aufräumen Gottes, das muss so sein. Im Tempel fängt es an, Jesus wird ein bisschen aggro, ne? Er stößt da Tische um, er wird ein bisschen laut und so. Ne? Ja, jetzt fängt es an, aber es ist auch noch nötig. Wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten. Das ist die Spannung der frühen Jesus-Bewegung. Man konnte es missverstehen. Manche haben es so verstanden, dass Jesus im Grunde kurz davor ist, einen neuen Judas Makkabäus zu werden, also so ein königlicher Messias-Herrscher, der die Römer besiegt und der diese ganzen Herodesse aus dem Land schmeißt, und unter seiner Herrschaft ist quasi das Reich Gottes da. So nicht. So, dieses Missverständnis begleitet Jesus ja. Immer wieder sagt er, nicht mit Macht, nicht mit Stärke, sondern dienen. In Demut, in Liebe, in Hingabe wird der Menschensohn, werde ich für diese Botschaft einstehen. Also diese paradoxen Dinge, durch Machtverzicht, durch Statusverzicht, durch Dienen und Gemeinschaft, wird sich das Reich Gottes, das Reich seiner Liebe und Barmherzigkeit ausbreiten. So, das musste man erstmal sortieren. In gewisser Hinsicht wird es dadurch spiritualisiert. klar. Also es geht tatsächlich nicht darum, dass Jesus jetzt König auf Erden, im Thron und im Tempel und sonst wie. Es wird spiritualisiert, aber diese Spiritualisierung als Hoffnungsgut ist zugleich etwas, was sich natürlich materialisiert bei all denen, die jetzt daran glauben und ja auch in dieser Welt. Nicht? Es materialisiert sich in allen Zeichen der Gerechtigkeit, des Friedens, dieser Reich Gotteswerte, die Jesus in der Bergpredigt ausmalt.
Was heißt das für das Menschentun jetzt? Das heißt, er kann versuchen, möglichst viel in diesem Reich Gottes Modus schon zu sein und muss dann trotzdem mit dieser Dialektik leben, dass es irgendwie noch nicht so ganz da ist. Du nennst das spiritualisiert. Es gibt ja auch so Strömungen, die sagen, hier, wenn du jetzt erfolgreich wirst, ne, dann ist das, Gott will, dass du erfolgreich wirst.
Schon mal ein gutes Zeichen.
Ist schon mal ein gutes Zeichen, ja genau, das gibt's ja auch, ne, wegen Erwählung, ne, kalvinistisch und wir beweisen uns gegenseitig, dass wir Erwählte sind. Und trotzdem gibt's ja auch so dieses Streben, gerade von Menschen, die jetzt sagen, ey, ich finde diese Jesu-Botschaft eigentlich ziemlich cool, jetzt gebe ich mal richtig Gas, dass dieses Reich hier kommt. Wie stehst du dazu?
Ja, sowohl als auch. Das ist das Spannende an der Botschaft, sie ist ja eigentlich leicht. Ne? Man könnte sagen, was soll ich denn jetzt tun? Würdest du immer hören, liebe deinen Nächsten, strebe nach Gerechtigkeit, bleibe bei der Wahrheit, nimm dich nicht so wichtig. Man kann es wahnsinnig runterbrechen, es ist leicht und es ist zugleich ungeheuer komplex. Schon im Neuen Testament, wir waren jetzt bei der Botschaft Jesu, es findet ja schlicht eine große Verwandlung der Botschaft dadurch statt, Jesus stirbt am Kreuz. Die ersten Jünger sagen, er ist auferstanden, er lebt. So, und jetzt ist die Spannung ja in viel krasserer Weise gegeben. Jesu Auferstehung ist der Anfang. Eine neue Welt hat begonnen, eine neue Welt, wo der Tod besiegt ist und Jesus mit seiner Botschaft ins Recht gesetzt ist. Und ja, Spiritualisierung, ne, das ist eine Welt, die hier und da aufscheint, aber sie ist noch nicht das alles Bestimmende. Sie ist aber schon dabei, bei denen, die das glauben. So, und jetzt heißt es, mit dieser Spannung zu leben, heißt diese Hoffnung, diese Botschaft zu bezeugen von der Liebe Gottes, von der Hoffnung darauf, dass der Tod und alles Böse einmal endgültig überwunden wird, aber in Kontexten, die erstmal da sind, die auch nicht ignoriert werden können. Und es ist jetzt weder möglich, diesen Glauben radikal gar mit Gewalt durchzusetzen gegen alles Vorläufige und Bestehende, noch wäre es angemessen, sich jetzt in irgendeinen Winkel zurückzuziehen, Rückzug. Beides hat die Christenheit ja probiert. Es gibt das Ideal einer weltflüchtigen Christenheit, wo man sagt, wir sind die Gläubigen und Erlösten, wir wissen, was kommt, die Welt ist böse, schlecht und verloren, wir lassen sie zugrunde gehen. Wir sitzen in unserem Winkel, verteilen höchstens Traktate, tun aber nichts, was diese Welt irgendwie berührt. So, das ist ein weltflüchtiges Evangelium, das ist Rückzug und das ist nicht gemeint. Das ist nicht Licht der Erde, nicht Salz der Erde, nicht Stadt auf einem Berg. Andere sagen, Jesus hat uns einen klaren Herrschaftsauftrag gegeben. Wir sollen zu Jüngern machen alle Völker. So, und diesen Herrschaftsauftrag müssen wir klarkommen. Entweder
kostet
mit Kaisern,
es, was es wolle.
Genau, mit Päpsten, mit Kaisern, mit Königen im Namen Gottes. Es war ja die längere Versuchungsgeschichte des Christentums, mit Macht und auch mit Gewalt Christianisierung durchzusetzen. Beides ist sicher falsch. So, sondern man muss in vorläufigen Verhältnissen, im Vorletzten, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, aber eben ernst nehmen, ne? Das Bestehende kann man nicht einfach vernichten und auch nicht ignorieren, darin versuchen, zeichenhaft für Gerechtigkeit, für Fairness, für Aufrichtung der Niedergedrückten, für Inklusion der Ausgedrängten, also in Inspiration dieser Werte einen Unterschied machen, politisch, wirtschaftlich, persönlich.
Ja, der Mensch ist irgendwie auch nicht gemacht für das Aushalten von Spannung, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also
Schade.
Wir wollen halt gerne wissen, wo es lang geht. Wir wollen links, wir wollen meinetwegen auch rechts. Also wir wollen wissen, wo wir abbiegen müssen, in welche Richtung. Aber so die Welle zu surfen, das ist nicht so einfach.
Ja, stimmt. Ja, und Jesus ist da wirklich eine Katastrophe auch. Er treibt Leute in den Wahnsinn, die es klar und einfach haben wollen. Also nehmt dieses geile Nebeneinander zweier Gleichnisse. Es gibt das Gleichnis von den Arbeitern in Weinberg. Die stehen da alle rum. Ne? Manche werden sofort berufen, manche später, manche in der letzten Stunde. Alle kriegen den gleichen Lohn. Da könnte man doch jetzt sagen, ist doch jetzt eigentlich klar, Jesus ist Teamsozialismus. Alle kriegen den gleichen Lohn, alle Gleichbehandlung. Kein Leistungsprinzip, nur nur Bedürfnisgerechtigkeit. So, derselbe Jesus erzählt ein Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Mhm. Man geht weg, gibt den Leuten, alle kriegen gleich viel und er sagt, handelt damit. So, der eine sagt, nö, vergrab ich, der Kerl ist doch bescheuert. Ne? Der nächste handelt ein bisschen, der andere wird so ein super Broker und macht richtig Geld. Der wird auch gelobt, der investiert hat, der ins Risiko ging. Ja. Die Sicherheitseule steht ein bisschen dumm da am Ende. Da könntest du sagen, ja, Jesus wäre ein Aktienstar gewesen. Er würde Filme aus Dubai machen und fragen, lebst du schon in finanzieller Sicherheit? Und
der so. Kapitalist, finanzielle Freiheit.
Genau. Mann, finanzielle Freiheit. Ja, und aber beides steht da. Beides. Mhm. Du kriegst Jesus nicht zum Superkapitalisten und nicht zum Sozialisten. Es ist ein bisschen komplizierter. Ja, schade, ne? Aber ich finde es ehrlich gesagt auch geil, weil die Welt ist so kompliziert und da passt Jesu Botschaft echt super rein.
Ja, vor allem, es bewahrt einen auch vor Stillstand, ne? Es bewahrt einen auch vor, sich in eine Ecke einzurichten und zu sagen, hier, ich habe es übrigens gefunden, ist ganz cool hier. Sondern wirklich, man muss ein bisschen wie Fahrradfahren, ne? Man muss immer treten, sonst kippt man irgendwann um.
Ja, und vor allem mit beiden Seiten treten, ne? Also wie beim Rudern.
Ja,
ne?
Links und rechts,
ja, also wenn du nur links drehst, dann, oder nur rechts ist meistens Problem.
Also, macht's auf jeden Fall komplizierter,
so, ja. So verstehe ich auch so diesen schmalen Weg, der genannt wird, ne? Dass du, dass das quasi so eine Gratwanderung ist, so ein ständiger Balanceakt. Also, dass du musst auf einem dünnen Seil musst du halt Balance halten. Ne? Das ist ja das Problem. Nicht nur, dass der Weg schmal ist, sondern dass du nicht links und rechts abkippst. Aber derselbe Jesus hat ja noch gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Ne? Das ist ja auch so ein sehr, sehr bekanntes Wort geworden, was ja dann viele auch gesagt haben, alles klar, so wie die allerersten Jünger, ich habe jetzt noch nicht mal mehr ein Portemonnaie, ich bin jetzt raus aus diesem ganzen kapitalistischen und der Taler, so what, ne? Ich bin weg. Mhm. Wie kann man das in Spannung beibehalten?
Auch das ist ja eine super Spannung, die Jesus hier aufmacht. Dazu muss man wissen, Mammon heißt einfach Besitzgeld. So, ne, das ist einfach ganz normales aramäisches Wort. Und Jesus sagt, das kann wie ein Götze funktionieren. Das kann Menschen in Besitz nehmen. Das kann sie faszinieren. Das ist der Götzendienst, vor dem Jesus warnt. Alles andere interessiert ihn gar nicht in seiner Zeit, hat er gar kein Wort für übrig. So, und hier redet er alternativ, Gott, nicht der Mammon. Er kann im anderen Zusammenhang additiv reden, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, die Geldmünzen, gebt Gott, was Gottes ist. Und auch das ist wieder diese Spannung, dass Jesus sagt, entweder oder, schwarz oder weiß, entweder du gehörst ganz Gott oder du verschreibst dich dem Geld. Auf der anderen Seite kann er sagen, du musst in zwei Welten leben und du musst dieser Welt das, was hier nötig ist, als Tribut geben und du musst gleichzeitig Gott gehören. Die Spannung ist, beides hinzukriegen. Das ist immer dieselbe Herausforderung. Im Vertrauen auf das Letzte, im Glauben an Gottes Herrschaft, an seine Liebe leben und gleichzeitig aber auch sehen, das Vorletzte, das Irdische, das Weltliche ernst nehmen. So, und jetzt die Unterscheidung mit dem Mammon, das Vorletzte nie zum Letzten machen, das Relative nie zum Absoluten machen, das Irdische nie zum Himmlischen machen. Das ist die Chance. Hier entweder oder und dann musst du es natürlich mit beidem hinkriegen. Du kannst eben nicht ohne Besitz, ohne Geld, ohne Arbeit, ohne Leistung irgendwie durchkommen. Es muss aber an der richtigen Stelle stehen.
Ich habe noch mal eine ganz profane sprachliche Frage. Ich weiß nicht, ob es schon was Neues zu gibt seitens der Forschung, weil was uns als gelernte Christen ja vielleicht gar nicht mehr so auffällt, ist dieses komische sprachliche Bild, ne? Nadelöhr und Kamel, das ist irgendwie beknackt. Also da gibt es sozusagen keinen logischen Zusammenhang, außer vielleicht, dass es was sehr Großes und was sehr Kleines ist. Jetzt habe ich mal, ich glaube vor 30, 40 Jahren, keine Ahnung, wann das war, mal gehört, dass es so zwei sprachlich gängige Erklärungswege gibt. Das eine ist, dass das Wort für Schiffstau und Kamel wohl ähnlich ist. So, ne? Also er geht ein Schiffstau durch ein Nadelöhr und das andere ist halt, dass es irgendwie ich weiß nicht, wo in Jerusalem oder so irgendwie so ein Portal gab, das heißt Nadelöhr und das war ziemlich klein und ein Kamel hat da nicht so gut durchgepasst. Also, dass das quasi Übersetzungsfehler oder Übertragungsfehler sind. Gibt es da schon was Neues?
Also da gibt es eine Diskussion, genau, und du wirst immer verschiedene Meinungen haben, es gibt eine Diskussion. Soweit ich sehe, würden die meisten sagen, das kann man nicht allgemein voraussetzen, schon gar nicht, wenn das Jahrzehnte später für ein ganz anderes Publikum ist, was es ja gar nicht weiß. Im Grunde hat Jesus eine Neigung dazu, unmögliche, paradoxe Dinge zu sagen. Wie wenn dein Auge dich verführt, reiß es aus. So, ne? Und die Zahl der Einäugen aus diesem Grund ist ja Gott sei Dank sehr gering, ne? Wo jeder sieht, kann nicht wörtlich gemeint sein. Also ich glaube, dass die Schockfunktion dieses Wortes, wo du sagst, ist ja unmöglich, dass das die eigentlich gemeinte dieses Textes ist. Alles andere wäre so ein Versuch zu sagen, so krass war der Jesus auch nicht, ne?
Aber weiß man sozusagen, wo der Übertragungsfehler oder Übersetzungsfehler lag? Also was, ob da vielleicht in Wirklichkeit das Kamel mit dem Stadttor gemeint war oder das Nadelöhr mit dem Schiffstau?
Nee, sowas kann man am Ende ja nie wissen, weil was wir haben es dann bei Markus. So, und das zwischen Jesus und Markus, das weiß nur Gott. Ne? Das ist die harte Realität. Du kannst da immer irgendwie und Schichten und bla und irgendwie. Es weiß nur Gott. Ne? Und insofern haben wir am Ende diesen Markus-Text, der ist am Ende doch eindeutig. Die Spekulation, dass Jesus etwas anderes gesagt und gemeint haben könnte, als im Evangelium steht, das wird sich alles im Reich Gottes klären. Da werden wir alle staunen, aber bis dahin
also,
haben wir den
eine
Text.
Frage zum Aufschreiben.
Und genau. Auf die Liste. Ne?
Dieses, was du eben auch angedeutet hattest, dass also Jesus selber ja sehr provokant auch auftreten kann. Ist das ein Grund, warum die Christenheit, du hast das eben als Versuchung in die eine und die andere Richtung genannt, dass es immer wieder Tendenzen gibt, wo einfach große oder größere Teile ins Extreme abdriften? Ist das sowas genuin Christliches, dass das einfach passiert?
Ach, das ist genuin menschlich, ne? Also ich glaube, das Bedürfnis, geklärte Verhältnisse im Kopf zu haben, ist sehr groß, weil die Welt einfach ein bisschen riesig und chaotisch ist. Und wenn das so ist, haben wir alle das Bedürfnis, im Kopf wenigstens eine sortierte Welt zu haben, dass sie uns keine Angst mehr macht. So, und das ist aber die Mutter vieler Ideologien. So, wenn wir unter Stress, unter Druck, in Angst sind, brauchen wir ganz viel Klarheit. Wenn wir sicher und ruhig im Vertrauen sind, dann wachsen unsere explorativen Neigungen und Gelüste, dann ist das Neue interessant, exotisch, abenteuerlich. Unter Stress und Druck macht es uns Angst. Wir sind im Moment wieder in so einer globalen Stress-Angst-Phase, wo viele sich was erwarten von großen Männern, die auf den Tisch schauen und Dinge durchsetzen und alles ist ganz einfach und das sind deine Feinde und das sind deine Verbündete. Nach Geschichte Erfahrung halte ich das in der Regel immer für Schwächephasen der Menschheitsgeschichte. So ist eigentlich besser, wenn man wieder hinkommt, mehr Zutrauen zu Freiheit, mehr Grundvertrauen zueinander, mehr Abenteuerbereitschaft, mit Gott auch wirklich etwas zu wagen. Im Moment sind es auch christliche Trends, die eher in ein Freund-Feind-Denken abdriften, sei es fundamentalistisch oder ultra-progressiv, keine Ahnung. Das ist ein bisschen schade, ne? Da würde ich gegenhalten.
Ja, das ist auch so ein bisschen Taler und Talar-Motto, ne? Dass man sagt, okay, wir müssen auch dieses Und da drin haben. Also
ja, Moment. Aber was der liebe Herr Jesus macht, ist an sich genau das Gegenteil, ne? Ich finde, der haut da eher so ein Spaltwerkzeug rein.
Ja, wobei wir eben was von Additiven gehört haben, wie in der Autoindustrie, ne?
Ja, er haut da was gegen. Naja gut, er haut in die Ideologien seiner Zeit was gegen. Also er ist schon contrarian in seiner Zeit. Ne? Ja. Er hat ja mit allen irgendwie auch den Streit gesucht. So, und dann ist das, was er dagegen haut, ja immer paradox und immer von diesen Grundspannungen bestimmt, so die man nicht einseitig ideologisch auflösen kann. Und für das Thema Wirtschaft und Politik, du hast bei Jesus ganz klar diese Linie Gleichheit, Solidarität, Geben, Spenden für die Armen. Und du hast auf der anderen Seite aber auch die Ermächtigung, Verantwortung wahrzunehmen, Führung wahrzunehmen. So, das hast du beides da. Du kriegst ihn da nicht festgelegt in eine Richtung. Das lese ich schon als Impuls. Komplexere politische und wirtschaftliche Ideen, die wissen, es ist immer das Arbeiten mit einer Spannung, wo du sagst, zusammenhalten muss. Verantwortung und Solidarität, wie immer wir die Pole nennen, das fände ich die Richtung.
Ja, und wir haben ja eigentlich auch so ein Bild vom Schwert und so weiter und ein Schwert schneidet ja auch in beide Seiten, ne? Also so dieses, dass es nur diesen einen Angriffspunkt gibt bei Jesus, auf den alles abzielt und dahinter ist alles gut, das ist ja oft auch nicht so. Also das ist ja auch oft das Provokante, dass gerade das sich dann so dreht, ne? Dass man denkt, oh, jetzt sind wir safe und dann, ah nee, doch nicht, so wie die Jünger das ja auch sofort verstanden haben bei unserem Nadelöhr, dass sie damit dann auch gemeint sind, ne? Auch wenn sie arme Fischer sind.
Und er lässt ja wahnsinnig viel offen, ne? Also allein die Idee, ich schreibe nichts auf. Ich gebe euch die Kontrolle. Das ist Irrsinn. Ne? Warum übernimmt er nicht Kontrolle über seine Botschaft? Ne? Das ist ja ein ungeheures Zutrauen zu den Leuten, die kriegen das schon hin. Wenn man schaut, was sie draus machen, boah, vielleicht ein bisschen viel Vertrauen gehabt. Ne? Aber ja, so schaffst du es, dass du nicht nur Marionetten und Funktionäre hast, sondern Leute, die wissen, ja, wir schreiben jetzt die Bibel weiter. So, da kannst du immer sagen, ja, aber die waren vom Heiligen Geist inspiriert. Aber das hieß ja auch nicht, dass der Heilige Geist jeden Abend macht euch bereit zum Diktat, ich habe wieder ein Kapitel. Das war es ja auch nicht. Ne? Also es musste ja entwickelt werden in Freiheit und im Hören auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also war ein ganz schönes Abenteuer. Ne? Das macht das Christentum ja doch auch super spannend.
Was würdest du so zum Schluss unseren Hörenden, die, ja, können wir glaube ich schon sagen, zum reichen Teil gehören der Gesellschaft, was würdest du ihnen raten jetzt, wie sie mit solchen Stellen umgehen, wie sie mit ihrem Geld umgehen, mit ihrem Unternehmertum? Was würdest du sagen als jemand, der Gelsenkirchen und Zürich gut kennt?
Ja.
Ja. Die beiden Seiten der Medaille.
Ja, was soll ich machen? Ja.
Ist schon ein bisschen so. In Gelsenkirchen aufwachsen und in Zürich Geld verdienen. Ein langer Weg. Ne? Das ist die Wahrheit.
Ja,
das
steile ist Karriere. Weil ich bin ja großer Fan vom Ruhrgebiet, also von Gelsenkirchen. Ja. Muss kann ich nicht anders sagen.
Also ich würde schon sagen, es schadet keinem Reichen, einfach auch mal zu gucken, zu sagen, was ist Gelsenkirchen, holla die Waldfee, ich lebe in Zürich, ist schwierig. Ne?
Einfach also mal U-Bahn fahren ne? und ja, sich alles mal anschauen, ne? die Diskrepanz der Sachen.
Mal Urlaub in Gelsenkirchen verbringen ne? und da ordentlich Geld ausgeben. Gar nicht so leicht wie woanders, aber man kann es schaffen und so. Nein, aber was soll man sagen? Ich glaube, es ist immer gut, gemischte Gefühle zu lieben. Wer Geld hat, darf echt auch dankbar sein. Dankbarkeit ist das erste Läuterungs- und Heilungsbad der verkehrten Tendenz. So, wer Geld hat, hatte ganz schlicht auch Fähigkeiten, Privilegien, Startchancen. Es ist nicht selbstverständlich. Bist du woanders auf die Welt gekommen, sehe dein Geldkonto völlig anders aus. Das kann keiner einfach für sich bestimmen. Gesundheit, Gaben und so hat man sich nicht selbst erarbeitet. So, damit verantwortlich umzugehen, am Ende zu schauen, dass ich nicht nur mich voranbringen, sondern auch mit andere und für andere. So, und dies Dinge in Dankbarkeit nehmen, in Verantwortung verwalten und hinhoffen auf eine Welt möglichst vieler Chancen für alle. Das ist im Grunde ein guter Kompass. Und dann ist das mit dem Nadelöhr am Ende auch halb so schlimm, weil man weiß, das ist Gottes Problem, nicht unser Problem, uns dadurch zu kriegen.
Auch nochmal ein ganz guter Punkt, ne? Also, dass man am Ende des Tages immer sagen darf, ich muss das Game hier nicht final retten, das hat schon wer anderes gemacht, ne?
Ja. Ja, und weder wirtschaftlich noch politisch ist diese Welt final zu retten. So, also überhaupt zu sehen, es gibt keine Lösung. Der Kommunismus ist nicht Lösung. Kapitalismus ist nicht die Lösung. Keine Steuer ist nicht Lösung. Super Steuer. Also alles, es gibt keine Lösung. Es gibt viele Verbesserungen. Viele vernünftige, kleine, wichtige Verbesserungen, wo wir miteinander was machen. So, und wissen, die große Lösung ist Gottes Lösung, die uns jetzt schon inspirieren kann, mehr Vernünftiges als Unvernünftiges zu machen, denn beides werden wir tun. Bisschen schauen auf das Verhältnis, die Richtung sollte stimmen.
Das hatten wir mal, oder habe ich mal Rewe-Ethik genannt, weil Rewe hatte mal den Claim, jeden Tag ein bisschen besser. Das ist ja so ein bisschen, ne, dieses nicht auf den Superlativ abzielen, weil man weiß, der ist der ist hier im vorletzten Game nicht zu erreichen, aber zu sagen, okay, und dann zu schauen, in meinem, also dieses Nächstenliebe fiel ja hier eben auch schon als Begriff. Ich glaube, das ist auch nochmal, würde ich sagen, nochmal ein ganz guter Ankerpunkt zu sagen, okay, was passiert denn in meiner Nähe? Ne? Also dafür offen zu sein und zu sagen, okay, in der Nähe kann ich ganz unvermessen Sachen vielleicht anders gestalten von der Botschaft, von der ich geprägt bin und dann versuchen zu agieren. Ne? Man neigt ja auch gerade auch, Unternehmertum neigt ja dann teilweise auch zur großen Vision, ne? Und Christentum ja auch, dass man sagt, okay, es muss alles so big, so, ne, so heftig sein. Ja. Und jetzt strömt alle hier hin und dann machen wir jetzt mal so richtig, errichten jetzt hier nochmal das und das. Und da würde ich eher gegenhalten, okay, es geht mehr um dieses Nähe, Herz, und gar nicht immer um diese ganz großen Dinger.
Ja, und wir brauchen auch das Visionäre des Unternehmertums, also in historischer Perspektive muss man ja doch sehen, in der Bibel sind die Reichen und die Mächtigen eine Kaste, eine Klasse, es sind die Altreichen. So, dass Menschen neu zu Geld kommen können, Marktwirtschaft, das ist ja eine Revolution gewesen. Marktwirtschaft heißt, auch andere Leute können Geld machen, nicht die mit Titeln und Adeln und großen Namen, sondern alle. Marktwirtschaft ist eigentlich schon eine linkssoziale Bewegung, wenn sie zu oligarchisch wird, wenn dann wieder die Neureichen sich altreich geben und sich abschotten von den anderen. Ja, scheiß Entwicklung. Ne? Eigentlich ist Marktwirtschaft mehr Reichtum für mehr Leute.
Ja, und soziale Marktwirtschaft dieser Art und solche offenen Märkte führen ja auch dazu, dass Disruption überhaupt möglich ist. Und Disruption ist ja immer auch ein heilsamer Katalysator. Ne? Macht zwar auch vieles Bestehende kaputt in gewisser Weise, aber Thema Jahreslosung, da vielleicht nochmal Querverweis zu deinem neuen Podcast, da sprecht ihr auch drüber, siehe, ich mache alles neu, da liegt ja auch eine Verheißung drauf, ne? Und das ist ja so, deswegen ist es ja immer so, immer auch ein Problem, wenn jetzt Branchen und Märkte zu so Sachen neigen, wenn die Macht sich sehr stark bündelt, weil dann einfach Neues und Innovation nicht mehr so möglich wird, ne?
Ja, und wenn man das verpasst, ist halt auch schlecht. Ne? Wenn man immer nur versucht, die alten Stränge auszupressen bis zum geht nicht mehr, verpasst man neue Abfahrten. So, also dies Innovative gehört am Ende auch zum Menschlichen und zur Geschichte. Und mit so viel Sozialstaat, dass man ohne Angst vor dem totalen Knockout irgendwie noch leben kann, kann man das irgendwie auch stemmen. Also gehört zusammen, die Freiheit also und das Soziale.
Sind wir in der nächsten Folge schon bei dem Gleichnis von, was ist das, neuer Wein in alten Schläuchen und so weiter, was es damit auf sich hat und wie man Innovation christlich durchdenken kann.
Das ist ein super spannendes Thema, auch für Kirche. Wir haben ja da auch Probleme, sag ich mal. Ne? Also, ja, drüber nachdenken.
Sehr gut. Ja, Thorsten, vielen Dank, dass du da warst. Wir wissen, mit dir kann man auch viele Stunden weiter reden. Sehr spannend, sehr aufschlussreich. Wer noch nicht genug von dir hat, du hast verschiedene Podcasts, die man sich anhören kann. Die gehen jetzt nicht immer um Taler und Talar oder selten, sage ich mal, aber dafür haben wir dich ja hier mal eingeladen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich dazugeschaltet hast.
Ja, vielen Dank, Tobias und Tobias.
Ja, danke Thorsten auch von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Glück auf.
Tschüss.
Taler und Talar, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.